auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Denke erstens, sag immer zwei Dinge, wir haben mindestens 500.000 Impfopfer. Und ich denke, man muss strafrechtlich gegen das Paul-Ehrlich-Institut ermitteln. Man muss es jetzt machen. Man muss die, solange die Daten noch da sind. Und man muss die Verantwortlichen anzeigen.
Herzlich willkommen, Dr. Jörg Heiner Müller. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen.
Ja, danke für die Einladung.
Stellen Sie kurz vor, Sie sind Facharzt für Kardiologie. In den Kliniken Nienburg und Burglengenfeld bekleideten Sie den Posten des Chefarztes der Kardiologie. Sie haben während und unmittelbar nach dem Corona-Geschehen 350 Patienten, wahrscheinlich jetzt schon mehr, werden wir gleich erfahren, mit Post-Covid- und Post-Vac-Erkrankungen betreut, behandelt. Aus diesen praktischen Erfahrungen heraus haben Sie ein Buch geschrieben mit dem Titel Post-Vac, liegt hier neben mir, habe ich gelesen, Untertitel Die vertuschte Katastrophe. Das ist ein deutlicher Titel, darum soll es heute auch hier gehen. Möchte mit Ihnen aber chronologisch beginnen und zum Anfang dieses Geschehens auch nochmal gehen. Sie sprechen in Ihrem Buch von einer, ich zitiere mal, schwer zu ertragenden Grenzerfahrung, die Sie erlebt haben, was die Belastung der Intensivstation angeht, der Erkrankten. Sie schreiben auch, dass die anderen Intensivstationen des Landes über die Grenzen der Belastbarkeit überfordert wurden. Ein immer wieder aufkommender, ja, vielleicht Perspektivenstreit könnte sein, dass medial immer wieder verbreitet wurde, die Intensivstationen sind alle überlastet. Das Intensivregister, also die nur nackten Zahlen, zeigen aber auch für Bayern eine konstante Auslastungsgrenze in Bayern. Wir haben in 2020 keine Übersterblichkeit erlebt. Und eine Auswertung der Krankenhausdaten zeigt, dass die Fallzahlen im 2020 in den Krankenhäusern um 13% gesunken sind, davon nur 1% aller Fälle testpositive Corona-Fälle. Diese Fakten sprechen nicht unbedingt dafür. Sie aber schreiben von etwas anderem. Ihr Erleben kann ich nicht in Frage stellen. Sie haben ja erlebt, was Sie erlebt haben. Aber wie passt Ihr Erleben zusammen? Beziehungsweise haben Sie noch mal genau erlebt, als es begann? Und warum gibt es eine Diskrepanz, wenn wir nicht sehen können, dass bundesweit die Krankenhäuser viel mehr belastet waren als sonst?
Naja, man hat seine eigenen Erfahrungen, was man sieht. Und was man sieht, ist, dass unser kleines Krankenhaus, das ist ein 120-Betten-Haus, das ist klein, mit einer kleinen Intensivstation, dass wir schlagartig voll waren. Und zwar noch bevor die Welle aus Italien kam. Es waren Karnevalsheimkehrer im Nachbarort, hatten wir Lungenversagen, 5, 6. Das waren meist ältere Leute, aber wir hatten relativ schnell 3, 4 Tote. Und wir hatten diese Erfahrung, dass wir diese Patienten nicht so schnell heilen konnten wie andere Intensivfälle, dass das lang anhaltend waren, Bauchlage, Rückenlage, Bauchlage, Rückenlage. Und das blockiert natürlich eine Intensivstation. In dem Moment, wenn Sie das vor Ort sehen, gucken Sie nicht nach links und rechts und diskutieren auch nicht, dass man ja gleichzeitig auch Intensivbetten gestrichen hat und dass alle möglichen Organisationen und Bertelsmann-Stiftung und so weiter sagen, alle schließen die kleinen Häuser und die Betten reduzieren. Das ist nicht Ihr Thema, sondern Ihr Thema ist, dass Sie ein sehr gefährliches Virus haben, wesentlich gefährlicher als Grippe zum Beispiel. Manche sagen, es ist nur wie Grippe. Die erste Welle, zumindest die Wuhan-Welle, war sehr aggressiv. Und da sterben halt Leute dran. Man kann nichts machen. Sonst hat man immer ein Konzept, wie man die Patienten heilen kann. Hier hatte man das nicht. Und das machte dieses Gefühl, wenn das, was wir gesehen haben, und wir hatten ja von Bergamo die Bilder mit den Särgen, die da rausgetragen wurden, wo die Armee abtransportierte, da wusste man ja zu dem Zeitpunkt nicht, passiert das jetzt auch bei uns. Von daher hatte ich das Gefühl, die Gefahr ist, dass Intensivmedizin überlastet wird. Der Spuk war aber relativ schnell vorbei. Bei uns begann es, ich weiß nicht noch, 9. März 2020, der erste Corona-Fall. Und schon im Mai war die Welle vorbei. Ja, also es war nur eine kurze Zeit. Dann kam der Sommer mit einer anderen Gefährdungslage, weniger Infektionen. Aber der Anfang war so, den habe ich als sehr bedrohlich empfunden. Auch für uns selbst, die wir am Patienten arbeiten. Ich war mit über 60 halt zur Risikogruppe gehörend, hatte ein Dreivierteljahr vorher eine sehr schwere Bauchoperation mit allen möglichen Komplikationen knapp überlebt und hatte einfach auch Angst. Ich hatte Angst, an diesem scheiß Virus zu versterben. Mir ist auch angeboten worden, mich krank schreiben zu lassen. Das habe ich aber nicht gemacht, weil man hat halt seine Verantwortung. Diese persönliche Angst hat sich geändert, als wir das Cortison genommen haben. Wir haben relativ schnell entdeckt, wir hatten einen Anästhesiechef, der leider nicht mehr bei uns gearbeitet. Der war so mutig und hat in die Lungen reingeguckt mit dem Bronchoskop. Das Robert-Koch-Institut hatte davor abgeraten, was vielleicht sogar untersagt, das weiß ich jetzt nicht mehr. Er hat es gemacht und gesagt, mich interessiert, woran die Patienten sterben. Und das war ein entscheidender Punkt, denn wir fanden gar nicht so viel Virusmaterial bei den Patienten, die starben. Wir fanden gar nicht so viel Virusmaterial und dann haben wir gedacht, na, das muss eine Überinflammation sein, also eine Überabwehr. Und dann habe ich was gemacht, was ich von der Transplantationsmedizin kannte, behandelt wie eine Abstoßungsreaktion mit Hochdosis Cortison. Und das hat geholfen und das haben wir verfeinert. Und da habe ich dann versucht, weil ich hatte nur 35 Patienten, glaube ich, etwa, das ist zu wenig für eine statistische Aussage, habe an sehr, sehr viele Universitäten geschrieben, auch an die Universität Regensburg, die uns benachbart ist. Das ist komplett ignoriert worden. Habe ein Paper geschrieben, wir haben dieses Verfahren verfeinert. Also retrospektiv kann ich sagen, eigentlich hätte man die Impfung nicht gebraucht. Man guckt, wenn Corona-Patient stationär ist, nach den Laborwerten. Und das ist ein Lungenversagen, was lange, lange keine Luftnot subjektiv beim Patienten macht. Und deswegen ist man immer zu spät. Und man kann aber etwa gut eine Woche vorher sehen, dass ein Laborparameter ansteigt. Das ist das C-reaktive Protein. Die hatten alle einen Peak von dem C-reaktiven Protein, was dann auch spontan wieder abfällt. Das C-reaktive Protein tritt normalerweise bei bakteriellen Infektionen auf oder bei Pilzinfektionen. Hier war es wie wenn Sie stehen am Ufer und der Tsunami kommt, da läuft das Wasser erst weg. Mhm. Ja, und so ist das C-reaktive Protein für uns ein Zeichen gewesen, dass die Inflammation beginnt. Und wer keinen Anstieg des C-reaktiven Protein hat, ist von unseren Patienten, der ist nach 4-5 Tagen nach Hause gegangen. Das war harmlos, wirklich harmlos. Und auf die anderen haben wir aufgepasst. Und wir haben aufgepasst, indem wir geguckt haben, ob die Sauerstoffsättigung sinkt. Dazu Sauerstoff abnehmen, 5 Minuten warten und dann die Blutgase messen. Dem Patienten ging's gut. Und dann hatten sie Werte 96%, 96, dann 95, dann 94 und dann haben wir behandelt, wo es dem Patienten noch subjektiv sehr, sehr gut ging. Und dann haben wir Methylprednisolon 250 gegeben, einen Schuss, am nächsten Tag noch einen, übernächsten einen. Und dann sind die trotzdem alle in eine kritische Phase gekommen, mussten aber nicht intubiert werden. Und die Intubation, wenn man also den Patienten an die Beatmungsmaschine nimmt, das ist noch ein zusätzliches Trauma. Und dann hatten sie diese kritische Phase von vielleicht einem Tag auf der Intensivstation und dann war der Spuk vorbei. Mhm. Und dann habe ich das natürlich als Paper aufgeschrieben, ans Ärzteblatt geschrieben und das ist abgelehnt worden. Denn inzwischen hatten die Engländer auch Cortison angewendet in der Recovery-Studie und hatten aber sehr viel weniger und nicht so differenziert nach dem Peak, sondern haben einfach eine Gruppe gemacht, Dexamethason 4 Milligramm 10 Tage. Und haben sich dann feiern lassen, weil sie nur 22% Sterblichkeit hatten. Wir hatten mit diesem Regime eine Sterblichkeit von 0%. Deswegen kann ich retrospektiv sagen, es ist so schade, dass das nicht aufgenommen worden ist. Mhm. Und dann kommt gleich die Frage, warum ist es nicht aufgenommen worden? Und Cortison kostet 20 Pfennig. Da verdient kein Unternehmen dran. Ich habe gleichzeitig gesehen, wie Antikörper gegen irgendwelche Interleukine, also Botenstoffe im Entzündungsprozess hoch gelobt wurden, wo die Datenlage ganz schwach war. Und da wird man so ein bisschen kritisch, weil man sieht, es wird alles Mögliche gefördert, wo und steht dann auch in den wissenschaftlichen Veröffentlichungen, wo Geld dran hängt, aber das, was nichts kostet, aber wirkt, das wird unterschlagen. Mhm. Hatte dann noch ein Nachspiel. Ich habe natürlich in meinem Engagement, weil ich sage, man kann das heilen, mich an die Presse gewandt. Die Presse hat die Uni kritisiert und der Bereichsleiter von mir musste sich bei der Universität für mich und entschuldigen dafür, dass kritisiert wurde, dass die Universität dieses nicht aufgenommen hat. Und das ist schon... Da denkt man schon drüber nach. Mhm. Ja. Aber dann war auch Corona vorbei. Dann kamen die Impfwelle. Ich bin selbst kein Impfgegner gewesen. Ich war froh, als ich geimpft wurde. Und habe dann nach der Impfung sehr viele Patienten gesehen, die nach der Corona-Infektion sehr viele Patienten gesehen, die müde waren. Was ich vorher so noch nicht gesehen hatte, hat er mit Hausärzten vor Ort drüber geredet, um die zu registrieren. Die sagten, das ist alles psychosomatisch. Das erste Mal, dass ich gehört habe, dass alles so in die psychosomatische Schublade gesteckt wurde. Und dann war aber die Welle vorbei. Dann haben wir noch am Ende des Jahres eine Delta-Welle gehabt. Da gab es dann auch noch mal schwere Verläufe. Aber dann war die Bevölkerung wesentlich mehr durchseucht. Dann fing die Impfung an und dann war das einfach nicht mehr so ein Problem der Intensivstation, bestand dann nicht mehr.
Und wenn ich Sie richtig verstehe, würden Sie sagen, dass das, was Sie klinisch gesehen haben, weil Sie haben ja nicht im Labor gesessen, sondern Sie haben ja Patienten gehabt, das war neuartig schon wegen Corona und auch nachfolgend, was jetzt Long-Covid oder Post-Covid benannt wird, war für Sie auch neu, weil es gibt ja auch Langzeitfolgen von anderen Atemwegserkrankungen. Was Sie da festgestellt haben, war für Sie neu.
Ja, es gibt alle möglichen Erkrankungen, die danach auch eine Fatigue machen können, Müdigkeit. Aber so in dem Maße war das für mich völlig neu. Mhm. Dass Patienten, die genesen waren und Long-Covid, Post-Covid ist für mich eine künstliche Unterscheidung, die es konstruiert. Aber die nach der Corona-Erkrankung nicht wieder auf die Füße gekommen sind und anhaltend schwer müde waren, da habe ich das zum ersten Mal kennengelernt, was ich dann bei Post-Vac noch viel mehr gesehen habe. Und schon bei Post-Covid habe ich halt immer wieder das Argument von ärztlichen Kollegen gehört, das sei psychosomatisch.
Das fanden Sie nicht stichhaltig?
Jeder Schulmediziner kennt den Begriff der Psychosomatik und kennt das. Aber wenn Sie Patienten sehen, die vorher stark waren, im Leben standen, aktiv waren und ein glückliches Leben und eine glückliche Partnerschaft hatten und die kommen auf einmal angekrochen auf dem Zahnfleisch und sagen, ich kann nicht mehr, dann ist das nicht ein Burnout, dann ist das nicht eine Depression, weil die Großmutter vielleicht auch eine Depression gehabt hat, hat er das jetzt auch. Sondern dann müsste ich als Arzt eigentlich fragen, was komisch, hier stimmt was nicht. Aber dann muss ich ja nachdenken. Und wenn ich dann sage, psychosomatisch, habe ich es einfacher. Mhm. Na, die Schublade geht schnell auf und schnell wieder zu.
Mhm. Es gibt ja dieses berühmte Panikpapier des Innenministeriums. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Da hat ja die Bundesregierung sich gefragt, wie kann man mit Corona umgehen? Und dazu wurde ein Paper verfasst und da steht sowas drin wie, naja, weil die Fallsterblichkeitszahlen nicht so hoch sind, brauchen wir Bilder, um die ganze Bevölkerung in eine Schockstarre zu versetzen. Das wäre ja die vorgegebene Politik. Also ganz offiziell sozusagen. Wir brauchen Bilder, wir müssen Leuten Angst machen, damit sie dann auch die Maßnahmen einhalten. Wie glauben Sie, dass es einen Zusammenhang geben könnte zwischen zum Beispiel das, was Sie jetzt als diesen Symptom nach der Erkrankung gesehen haben, mit dieser permanenten Angstmache, mit den Maßnahmen? Also waren die Leute vielleicht auch Immunsystem geschwächt oder generell geschwächt durch alle anderen Umstände zu der Zeit? Ist das ein möglicher Faktor?
Glaube ich nicht. Hm. Ich glaube auch, dass die menschliche Psyche, also gerade bei diesen starken Patienten, die vorher im Leben stark waren, bei Post-Vac ist das noch viel deutlicher, dass die durch so ein Klima der Angst und Hysterie jetzt umkippen, die sind viel stärker. Das glaube ich nicht. Nein, ich glaube, dass da wirklich eine Erkrankung angefangen hat. Und wer das als erstes sagte, war ein Amerikaner, Bruce Patterson, Anfang 2022, weil der noch 15 Monate nach der ursprünglichen Corona-Infektion im Serum des Patienten Spike-Protein gefunden hat. Ja, und Spike-Protein hat nichts mit Panik zu tun, sondern das Spike-Protein ist ein Befund. Mhm. Das heißt, er hat gesagt, das ist das Korrelat für die Erkrankung Post-Covid. Er findet noch das Spike-Protein. Und was mich wundert, gleich mein Seitenhieb auf die Unis, es wird eigentlich daran überhaupt nicht geforscht, dass man systematisch guckt, wo gibt's denn überhaupt noch Spike? Mhm. Und das korreliert mit den Symptomen. Meines Wissens nicht in Deutschland.
Mhm. Ja. Wo, vielleicht, da können wir noch drauf, weil es gibt ja schon die 150 Millionen Euro Initiative von Herrn Lauterbach zum Thema Long-Covid und Forschung, da können wir ja was zu sagen. Sie haben es jetzt selber schon gesagt, dann kam irgendwann sozusagen die verheißungsvolle Impfung. Ne, die relativ früh war ja die Maßgabe, die Impfung wird uns alle retten. Sie schreiben selber in dem Buch, haben Sie jetzt auch schon gesagt, dass Sie sich Ende 2020 haben impfen lassen und da, also das auch freiwillig und gerne gemacht haben und Sie waren erleichtert, steht in dem Buch. Ich will mal kurz, das interessiert mich wirklich brennend, zum Beispiel zum gleichen Zeitpunkt gibt es einen Bericht, einen Bewertungsbericht der Europäischen Arzneimittelagentur, EMA, die wiederum die Europäische Kommission beraten hat, ob man das Produkt zulässt oder nicht. Und da steht drin, Dezember 2020, ich zitiere mal, es ist wahrscheinlich, dass der Impfstoff auch vor einer schweren Covid-19-Erkrankung schützt, auch wenn diese Fälle in der Studie selten waren und keine statistisch gesicherten Schlussfolgerungen gezogen werden können, erstens. Zweitens, derzeit ist nicht bekannt, ob der Impfstoff vor einer asymptomatischen Infektion schützt oder welche Auswirkungen er auf die Virusübertragung hat. Die Dauer des Impfschutzes ist nicht bekannt. In den RKI-Protokollen fast zur gleichen Zeit steht, Impfstoffwirkung ist noch nicht bekannt, Dauer des Schutzes ebenfalls unbekannt, Evidenz ist aktuell nicht genügend bezüglich Reinfektion und Ausscheidung für Genesene und Geimpfte. Sie aber, und das will ich gar nicht in Frage stellen, Sie aber haben es ja erleichtert getan. Aufgrund welcher Daten, aufgrund welcher Faktengrundlage gingen Sie dann davon aus, diese Impfung ist für mich vorteilhaft? Wie kamen Sie zu dieser Einschätzung?
Retrospektiv hätte ich nach dem positiven Erfahrungen von der rechtzeitigen Anwendung von Cortison. Mhm. Also Cortison ist nicht ein Allheilmittel, aber zur richtigen Zeit angewandt kann es das tödliche Lungenversagen verhindern. Ich habe ja auch gleich mal ein paar Cortison-Tabletten gekauft für mich zu Hause, dass ich das hätte selbst machen können. Mhm. Da war meine Angst nicht mehr da vor der Corona-Infektion und dem tödlichen Lungenversagen. Diese Angst hatte ich vorher. Wenn ich jetzt logisch oder konsequent logisch selbst gedacht hätte, hätte ich gesagt, hey, dann brauchst du auch nicht die Impfung. Aber ich hatte überhaupt damals noch nicht eine Veranlassung, den Aussagen unseres Gesundheitsministeriums und Robert-Koch-Institut und Paul-Ehrlich-Institut, den Aussagen in irgendeiner Weise zu misstrauen. Mhm. Ich bin auch nicht hingegangen und habe mir jetzt Impf Gegner und Kritiker angehört, obwohl ich jetzt sage, die haben recht gehabt. Mhm. Ja, damals nicht. Damals habe ich gesagt, das ist eine tödliche Seuche, wir kommen da nur durch, wenn wir uns impfen lassen. Ich war dann, und dann hatte ich die Erfahrung da vor Ort, die das bestätigt, dass es tödlich ist. Es gab zwar früh Aussagen, die sagten, das Virus mutiert auch in der Form, dass die späteren Formen nicht so tödlich sind, aber ich habe die Wuhan-Welle gesehen. Ja.
Und Sie haben sozusagen, wenn als gesagt wurde, 95% Wirksamkeit, 90% Wirksamkeit, das haben Sie sozusagen geglaubt und gedacht,
habe ich geglaubt.
Hohe Wirksamkeit, also
gerne,
ist es für mich gut.
Habe ich geglaubt und es wurde überall empfohlen, habe ich geglaubt und habe gedacht, ja, und es verhindert schwere Verläufe, ja. Dass da auch Sachen erzählt wurden, wie dass die Impfung Long-Covid verhindert? Später kommt das, ja. dass die Impfung Post-Covid verhindert. Mhm. was ich nach meiner Erfahrung für Schwachsinn halte, was aber immer noch gesagt wird, in Fernsehsendungen, im Hirschhausen hat das, glaube ich, gesagt, oder hat gesagt, nur sehr wenig Postvac, ganz viel Post-Covid, und es wird immer noch gesagt, dass die Impfung das verhindert. Nein, das stimmt nicht, aber da kommen wir sicher später noch drauf.
Ja, mir ging es darum, einen kurzen Brennglas auf diese Impfentscheidung zu nehmen, weil die haben ja viele Millionen Menschen, mussten sich irgendwie entscheiden und haben natürlich die beste Information herangezogen, die sie hatten.
Ja, noch schlimmer, ich habe es im Nachhinein relativ unreflektiert geglaubt. Ich stand der Gentechnik auch nicht grundsätzlich skeptisch gegenüber. Es gibt angeborene Erkrankungen, die man möglicherweise nur so heilen kann. Und ich habe selbst auch gesagt, wir müssen uns alle impfen lassen. Ich weiß, dass die Katheterschwestern sehr skeptisch waren bei mir im Krankenhaus. Und ich habe gesagt, Leute, erstmal werden Nebenwirkungen nur sehr, sehr gering sein. Und zweitens wird der Staat sich dann kümmern. Und ich habe mich noch nie in meinem Leben mit zwei Aussagen so geirrt wie mit denen. Aber so war es damals. Und ich bin halt erst skeptisch geworden, weil ich meiner Lebensgefährtin geraten habe, sich impfen zu lassen, aus der gleichen positiven Einstellung der Impfung gegenüber. Und zwar, und auch aus der gleichen positiven Einstellung gegenüber Veröffentlichungen in renommierten ärztlichen Magazinen. Meine Lebensgefährtin hat in einem Altenheim gearbeitet und hat eine Corona-Infektion gehabt, die sie sich dort zugezogen hat. Und die war mild, ganz harmlos. Aber sie hat Geruch und Geschmack verloren, und zwar über Monate. Und das ist natürlich eine erhebliche Lebensqualitätseinschränkung, wenn man frisch gemähtes Heu nicht mehr riechen kann, wenn das Essen nicht schmeckt, wenn man Parfum nicht riechen kann. Das kann man sich so nicht vorstellen. Und hat sie sehr belastet. Und dummerweise habe ich in einem renommierten Magazin gelesen, dass das wahrscheinlich daran liegt, dass noch Viruspersistenz ist und dass man genau dann impfen muss. Mhm. Ist fake, stimmt nicht. Aber wurde veröffentlicht. Habe ich geglaubt. Habe ihr dazu geraten. Sie hatte eine Abneigung. Und das Ergebnis, ist meine größte medizinische Fehlleistung gewesen in diesem meinem Leben. Denn zwei Wochen später konnte sie keine Befunde mehr schreiben, wenn sie dokumentierte die Krankenbeobachtung in ihrem Altenheim. Sie wusste nicht, was sie schreiben sollte. Und hat dann ihre Kolleginnen gefragt, die entsetzt waren, dass sie das fragte, nachdem sie seit 20 Jahren arbeitete. Sie konnte es nicht. Sie wusste nicht, was sie schreiben sollte. Die waren entsetzt. Und dann hat sie sich helfen können, indem sie das abfotografiert hat, was die anderen geschrieben haben, und das modifiziert hat für ihre. Und retrospektiv ist das eine Veränderung im Gehirn. Das ist aber nicht Demenz. Ein Dementer kommt nicht auf die Idee, das zu fotografieren. Mhm. Ja? Sondern da passt was nicht. Oder vom anderen Patienten weiß ich, aber da kommen wir später zu. Jedenfalls begann eine kognitive Störung und begann eine schwere Müdigkeit. Und das habe ich am Anfang noch gar nicht begriffen. Erstmal nicht mit der Impfung in Verbindung gebracht. Erst als dann andere Zeichen der Systemerkrankung, Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen.
Bei Ihrer Frau
Schwere Kopfschmerzen, Sehstörung. Habe ich gesagt, holla, hier liegt was wie eine Autoimmunerkrankung vor. Und dann war die Nähe zur Impfung, dann war klar, das ist durch die Impfung entstanden. Und da fing ich dann an, nachzudenken. Ohne diese persönliche Betroffenheit und diese Krankenbeobachtung jeden Tag sozusagen und das zunehmende Entsetzen, was bis heute anhält darüber, ohne das hätte ich nicht hinterfragt. Ja, und hätte auch die Patienten in der Fülle gar nicht gesehen. Aber dadurch, dass ich jetzt anfing und von Pontius zu Pilatus lief und nach Erlangen und kommen wir vielleicht später noch auf die Autoantikörper, dass man feststellte, das sind Autoantikörper im Blut, was ja auch für eine Systemerkrankung spricht, dass man feststellte, der Augenhintergrund ist weniger durchblutet und er wird besser durchblutet, wenn man diese Antikörper rauswäscht oder abfängt mit dem Medikament BC007, so war das erste Ergebnis. Da merkte ich, das ist eine Systemerkrankung. Mhm. Das hat mit Panik oder so nichts zu tun, mit Psyche gar nichts zu tun. Und meine Entwicklung war dann die, die Erlanger hatten über Berlin Cures ein Bio-Assay, diese Autoantikörper, gemessen. Das dauerte eine Zeit und ich habe dann alte Kontakte, die ich von der Transplantationsmedizin hier hatte noch, als ich in Berlin gearbeitet habe im Herzzentrum, aufgewärmt. Und es war das Erde-Institut in Berlin-Buch. Und die Frau Bimler hat dann irgendwann mal, Frau Bimler ist jemand, der ganz früh erkannt hat, dass bei Post-Covid und Post-Vac Autoantikörper eine Rolle spielen, hat das auch an die Politik gemeldet, da ist nichts passiert, wurde jetzt aber sichtbar für die Patienten, wurde überschwemmt von den Patienten. Auch das sind Zeichen, wie viel das sind, die nach der Impfung krank geworden sind. Und hat dann gesagt, wendet euch an Möller nach Burglengenfeld, der hat Ahnung von Autoantikörper. Ja, schönen Dank. Hm. Erstmal hatte ich das schon alles wieder vergessen. Aber dadurch kriegte ich sehr schnell sehr viel Patienten. Und habe angefangen, dieses Krankheitsbild zu analysieren und erstmal kennenzulernen.
Ja. Und Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, dass Ihr Sohn auch betroffen war. Ist das richtig?
Ja.
Sie schreiben, wenn ich zitieren darf, er ist knapp einem plötzlichen Herztod nach Impfung entronnen.
Ja.
Und haben Sie ihm auch zur Impfung geraten oder hat er selber gedacht, das will ich machen?
Das hat er damals selber gemacht und ich habe noch nicht eingegriffen, weil ich da noch nicht die kritische Haltung hatte. Ich habe schon keinen Druck gemacht. Also in meiner Familie, einer meiner Brüder hat gesagt, ich lasse mich nicht impfen. Und die anderen sagt, doch, muss ich impfen lassen und so. Ich habe gesagt, nein, das ist seine Entscheidung, denn was habe ich denn für eine Verantwortung, wenn ich einen Impfschaden habe? Das habe ich damals gesagt, aber bei meiner Partnerin habe ich gesagt, wegen des Geruchverlusts, da habe ich eine Arbeit, die empfehlen das Impfen. Mhm. Da habe ich dazu geraten. Ja.
Sie haben ein Unterkapitel in dem Buch, das heißt Paul-Unehrlich-Institut. Habe ich gelesen. Wann begann jetzt, also Zusammenarbeit ist hier vielleicht das falsche Wort, aber ich höre jetzt raus, Sie haben angefangen zu vermuten Impfschaden. Und es gibt in Deutschland eine Behörde.
Nicht angefangen zu vermuten. Das war ganz
für
klar.
Für Sie war es klar.
Das war ganz klar.
Genau. Und dann gibt es eine Behörde in Deutschland, die ist dafür zuständig, dass man Impfschäden aufnimmt, eigentlich überwacht und da sozusagen forscht. Wann haben Sie begonnen, in Kontakt zu treten mit dem Paul-Ehrlich-Institut?
Das Paul-Ehrlich-Institut habe ich erstmal gar nicht in Frage gestellt. Die waren für mich sakrosankt und das ist ein Institut mit 800 Mitarbeitern und da sitzen Vollprofis drin. Mhm. Habe ich gedacht, wie gut, dass sie das alles überwachen. Mhm. Habe ich gedacht. Die Form des Perfekts, ich habe gedacht, bedeutet ja eine Zeitform, die in der Vergangenheit läuft, aber noch Einfluss hat auf die Gegenwart. Mhm. Insofern ist es perfekt. Ich habe es gedacht, aber ich denke es nicht mehr. Mhm. Und ich denke, das ist, sag mal gleich, das Paul-Ehrlich-Institut hat komplett versagt. Komplett. Ich begründe das noch. Meine Geschichte mit dem Paul-Ehrlich-Institut begann, als ich jetzt zunehmend Patienten hatte und die systematisch untersuchte. Also, wann tauchte es auf, auch sagte, welche Impfcharge, welche Impfung, wann nach der Impfung tauchte das auf, was ist dann passiert? Und dann hatte ich 120 Patienten und einer meiner Punkte, die ich abfragte, ist das anerkannt als Impfschaden? Bei allen war es nicht anerkannt.
Von wem anerkannt?
Das erkennt das Versorgungsamt an. Aber dieses habe ich am Anfang noch gar nicht verstanden, wie das System ist. Das Versorgungsamt hat alle chronische Impfschäden, die von meinen Patienten abgelehnt. Und sie haben das abgelehnt mit der Begründung, das ist nur extrem selten und Post-Vac ist als Erkrankung nicht definiert, wie das Paul-Ehrlich-Institut es sagt. Und dann habe ich mich an das Paul-Ehrlich-Institut gewendet und habe gesagt, ich habe hier 120 Patienten, die sind nicht von euch anerkannt. Was läuft denn da schief? Dann haben sie am Anfang noch gesagt, ja, es ist toll, dass sie das machen, das erhöht die Qualität, bla bla bla. Mhm. Und dann habe ich mal nachgehakt. Und dann haben sie gesagt, sie prüfen das gar nicht klinisch. Also das Paul-Ehrlich-Institut prüft nicht klinisch den Sachverhalt, ob ein Impfschaden da. Und dann habe ich die Frage schriftlich gestellt, wer mit welcher Qualifikation prüft das denn? Und dann kam die schriftliche Antwort, ich habe den Schriftverkehr noch, wir wollen mit Ihnen telefonieren. Da habe ich gesagt, das ist ja oberfaul. Und tatsächlich muss man sagen, es prüft keiner klinisch. Die nächsten, die mit Impfschäden beschäftigt sind, das sind die Versorgungsämter. In den Versorgungsämtern sitzen Ärzte des medizinischen Dienstes. Die haben in der Regel keinerlei Qualifikation in Immunologie, Infektiologie, Rheumatologie, innere Medizin. Das ist ein Bürojob. Und ich habe ja meine Patienten nicht nur medizinisch verfolgt, sondern habe auch geguckt, was passiert mit denen in den Verfahren, wo sie versuchen, Recht zu bekommen und der Entschädigung. Wobei die Entschädigung beim Versorgungsamt 800 Euro ist, maximal, ist ein Witz. Und habe dann geguckt, was mit denen passiert ist und wie das abgelehnt wurde. Und habe gedacht, die müssten doch anerkannt werden. Nein, sie werden nicht anerkannt. Es hat sich keiner der Kollegen vom ärztlichen Dienst, nicht ein einziger in den sicher 150 Verfahren, die ich da übersehe, drum gekümmert, was es eigentlich für eine Erkrankung ist. Mal vielleicht in der Charité angerufen. Was ist denn das mit den Autoantikörpern? Oder mal gefragt, was ist denn mit dem Spike-Protein? Die Literatur gibt es, dass Spike-Protein noch da ist. Also australische Forscher nennen sowohl Post-Covid als auch Spikopathie. Also eine Erkrankung, die durch Spike hervorgerufen wird. Hat die nicht interessiert. Die haben immer nur gesagt, das Paul-Ehrlich-Institut hat aber gesagt. Und die Rolle des Paul-Ehrlich-Instituts im Abwiegeln und Kleinmachen der Erkrankung zieht sich auch bei Gerichten hin. Also wenn vor Gericht geklagt wird, weil zum Beispiel jemand das Augenlicht verloren hat. Es gibt in der Zeitschrift Nature, also Augenlicht nach der Impfung verloren. In der Zeitschrift Nature ist das veröffentlicht worden, dass noch Monate und Jahre nach der Impfung Störungen der Augendurchblutung feststellbar sind. Ein ganz starkes Argument. Vor Gericht wird es abgelehnt. Ja, und man beruft sich wiederum aufs Paul-Ehrlich-Institut. Und das Paul-Ehrlich-Institut hat eine sakrosankte, und sakrosankt ist ja ein Begriff aus dem römischen Recht, darf man nicht anzweifeln, was die sagen. Und wenn man dann aber zum Beispiel, und das hat mich fast umgehauen, es gibt von dem Wiseman, dem späteren Nobelpreisträger, eine Arbeit 2018. Da sagt er, und dieses das Titel ist die mRNA-Impfung, eine neue Ära in der Impfung. Also vor Corona erscheint dieses Paper. Und da schreibt er zu dieser Impfung, dass die mRNA-Technik schon zur Impfung eignet, aber dass es Patienten gibt, die diffuse Entzündungsreaktionen, Autoimmunerkrankungen, Störungen der Plättchenfunktion, Thrombusformation haben. Und die muss man vorher identifizieren, bevor man flächendeckend impft. Das schreibt der Mensch 2018.
Weil für die ein höheres Risiko besteht.
Ja, weil die erkranken. Mhm. Die können Autoimmunerkrankungen kriegen, schreibt er. Mhm. Und schreibt auch, das kann an den Nanopartikeln auch liegen oder dass die mRNA frei liegt. Von Spike-Protein hat er natürlich noch nichts geredet, weil es war vor Corona. Und wenn ein Institut, was sich mit einer völlig neuartigen Impftechnik beschäftigt, wo die Vollprofis sitzen, die nicht wie ich den ganzen Tag im Katheterlabor stehen, sondern die diese Paper lesen und mit Sicherheit gekannt haben, dass gewarnt wird vor dieser Technik, nicht gucken, wie weit die vorhergesagten Schäden auftreten können, nicht die Hausarztpraxen sensibilisieren, sondern abschwichten und sagen, es gibt keine chronischen Impfschäden, hat der Leiter Professor Zichotek gesagt. Es gibt keine chronischen Impfschäden. Und dann im Sicherheitsbericht 2023, naja, wir haben 1400 Verdachtsfälle, aber die Hälfte stimmt schon nicht. Und dann noch die deutschen Impfopfer diskreditiert, indem man sagt, mehr als 50% aller weltweiten Meldungen kommen aus Deutschland. Und da fragt man sich, woher hat er diese Daten? Und dann steht da 2500 weltweite Post-Vac-Fälle. Ja, hallo? Die Daten gibt's gar nicht. Gleichzeitig hat die Europäische Arzneimittelorganisation, die EMA, die haben eine 500.000 Fatigue, Müdigkeit nach Impfung. Das Paul-Ehrlich-Institut zitiert die sonst immer und hier wird das völlig ignoriert. Da ist es 500.000 und hier 1.400. Hallo? Und dann zu sagen, Deutschland ist Weltmeister im Impfen, was natürlich an alle, Fokus hat es, glaube ich, jetzt auch noch geschrieben, an alle Medien geht und die weinerlichen Impfopfer. Da werden die Impfopfer, deren Leben zerstört worden ist durch eine Erkrankung, die neu ist, die systemisch ist und die nicht heilbar ist, sage ich jetzt mal, die werden noch weiter diskreditiert. Und das halte ich für ein Verbrechen. Ja, dann hat das Paul-Ehrlich-Institut nicht geguckt, ob das Spike-Protein noch nach Impfung weiter persistiert. Tut's aber. Dann hat es nicht nach Autoantikörpern geguckt. Dann haben sie nicht gemerkt, dass bestimmte Chargen mehr auftreten. Das hat ein Düsseldorfer Rechtsanwalt rausgekriegt. Und jetzt am 28. November haben sie klammheimlich eine Excel-Tabelle ins Netz gestellt. Ein unglaublicher Skandal, wo sie vorher sagen, gibt's nicht, jetzt haben sie die Excel-Tabelle. Dann haben sie nicht geguckt, dass Verunreinigungen sind. Dann haben sie nicht gemerkt, dass BioNTech zum Beispiel zwei Produktionswege macht, einen teuren und einen billigen, den billigen fehleranfälliger fürs Volk, der ist nicht lizenziert, der teure ist lizenziert, das ist in einer Weise illegal und verbrecherisch. Das hat überhaupt keine Konsequenzen. Und wenn Sie das sehen, und dann haben Sie auf der einen Seite Verdachtsfälle 1400, und dann ist diese veröffentlichte Excel-Tabelle, da haben Sie fast 1 Million Schadensfälle. Mhm. Und es gibt keinen Aufschrei in Deutschland, hallo? Wo leben wir denn? Merkt denn keiner, dass wir da belogen werden systematisch? Und ich habe das auch in einem Buch geschrieben. Ich bin gegen mich ist ermittelt worden, Tötungsdelikt wegen unterlassener Hilfeleistung, weil eine 90-jährige demente Patientin einen Infarkt hatte, der in meinem Krankenhaus, der 2-3 Tage alt war, die starb, die war im Sterbeprozess und ich habe gesagt, die katheter ich nicht noch, die bringe ich nicht noch ins Herzkatheterlabor. Da hat der Staatsanwalt ein öffentliches Interesse gesehen, gegen mich 1,5 Jahre zu ermitteln und dann wurde das Verfahren eingestellt, dann wurde es wieder aufgenommen. Das ist ja unglaublich. So geht man mit mir als Mediziner um und hier gibt es eine Institution, die dafür verantwortlich ist, dass 500.000 Menschen ein ruiniertes Leben haben. Mhm. Ja, und der Leiter kriegt ein Bundesverdienstkreuz umgehängt. Das darf ja wohl nicht sein. Mhm.
Ja. Sie schreiben auch in Ihrem Buch zu dem Thema von einem Telefonat mit dem Pai, einer Kollegin, glaube ich, von Ihnen, wo dann eine Mitarbeiterin sagt, die Bearbeitung der Meldung von Impfschäden sei von oben nicht erwünscht. Können Sie das näher erläutern, was da passiert ist?
Die Information habe ich von einer Kollegin. Das ist nicht mein Anruf. Die hatte mehrere Impfschäden gemeldet und hat danach gefragt, weil sie keinen Rücklauf hatte. Auch das ist, wir wissen ja gar nicht, was ist gemeldet worden, ist ein großes Durcheinander, weil kein Kliniker das systematisch zusammenfasst. Und die hatte dann nachgefragt und hatte dann einen kritischen Mitarbeiter des PAI, der dann gesagt hat, wir haben hier nur ganz wenig Personal, das stapelt sich bei uns, das ist von oben wohl so gewollt. Und das glaube ich inzwischen auch. Mhm. Ja.
Weil Sie sprachen ja am Anfang von Versagen, aber es sind ja so viele Punkte, die Sie aufzählen, dass es schwer ist für jemanden so zu versagen, der vom Fach ist. Wir reden ja nicht von Laien.
Ich kann auch sagen, da ist eine erhebliche kriminelle Energie, das Ausmaß der Impfschäden zu vertuschen. Mhm. Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit dem letzten großen Skandal, das ist der Contergan-Skandal vor 60 Jahren. Da hat es 10 Jahre gebraucht, bis ermittelt wurde. 10 Jahre. Die Gegenseite, und es war nicht ein Pharma, ein globaler Player wie Pfizer zum Beispiel, sondern das war ein lokales, Grünthal, ein lokales Pharmaunternehmen. 25 Rechtsanwälte haben die aufgefahren, glaube ich. 25 oder 26 ist auch egal. Verurteilt ist keiner. Und das Verfahren ist eingestellt, weil es öffentlich kein Interesse hätte nach 10 Jahren. Und wir haben jetzt schon 4 Jahre Impfung. Und man sieht auch jetzt schon, dass das öffentliche Interesse, wir können ja nichts mehr, wir wollen es ja nicht mehr hören, Corona. Mhm. Lass mich bloß mit dem Scheiß in Ruhe, haben ja Leute gesagt. Ich kann es nicht mehr hören. Und die Impfopfer werden immer leiser. Und das sind auch nicht gerade Patienten wegen ihrer schweren Müdigkeit und Energielosigkeit, die können keinen Rabatz machen. Ich wünsche es mir manchmal mehr, dass sie es tun. Mhm. Können sie nicht. Die können sich auch nicht wehren. Und die gehen leise, unbemerkt in unserer Gesellschaft unter. Und da habe ich so einen Hals. Mhm. Ja. Und ich denke erstens, sag immer zwei Dinge, wir haben mindestens 500.000 Impfopfer. Und ich denke, man muss strafrechtlich gegen das Paul-Ehrlich-Institut ermitteln. Man muss es jetzt machen. Man muss die, solange die Daten noch da sind. Und man muss die Verantwortlichen anzeigen. Und man muss, das ist ja eher ein negatives Vorgehen, aber konstruktiv wäre, gleichzeitig ein Institut zu gründen, wo man sagt, lass uns doch endlich mal an dieser Erkrankung forschen, denn es ist ja noch nicht politisch korrekt. Die Unis machen ja kaum eine Studie an Postvac. Das gilt immer noch als heikles Thema. Das muss aufhören. Und dass sich Universitäten überhaupt so ein Denkverbot auferlegt haben. Also meine Arbeitsgruppe in Regensburg, der hieß es, ja, Post-Covid machen wir, aber Postvac machen wir nicht. Ja, oder auch dieses mit diesen Autoantikörpern. Ich habe bei meinen Patienten Autoantikörper gemessen und die waren fast alle positiv. Und das waren 228 Patienten. Und dann stehst du in der Uni, dann redest du mit Wissenschaftlern, die sich davon auskennen, von denen ich auch viel gelernt habe. Und die sagen, wir haben diese Autoantikörper bei Post-Covid. Und dann flüstert die Kollegin und auch bei 3 Leuten mit Post-Vac festgestellt. Ich sage, warum flüsterst du denn? Also, dass man das nicht sagen darf, dass da eine Erkrankung entstanden ist. Und ich habe bei meinen Daten gemerkt, 1/3 der Patienten hatten Post-Covid und 2/3 hatten Post-Vac. Und dieses Verhältnis zieht sich durch. Und es wird bei uns noch immer der Narrativ aufrechterhalten, Post-Vac ganz wenig, Post-Covid ganz viel. Und deswegen ist die Impfung ja wichtig, weil sie verhindert Post-Covid. Wenn Sie nicht realistisch die Zahl auf den Tisch legen, wie viel Post-Vac wir eigentlich haben, und man kann das schon von der Anamnese durchaus differenzieren, wirst du krank nach der Impfung oder ist es nach der Infektion? Und ich habe 228 Patienten, davon sind 158 krank geworden, eindeutig nach der Impfung und 58 nach Corona. Und eine Gruppe von 12, da konnte man es nicht entscheiden, weil die unmittelbar nach der Impfung die Infektion hatten. Ja. Aber wenn zum Beispiel, es sind ja teilweise grauenhafte Schäden. Also ich habe 2 Patienten in dieser Gruppe 1 Jahres, die sind geimpft worden und haben am gleichen Tag oder am Folgetag ein Muskelzittern gehabt. Dann sind zum Neurologen gegangen, damit der vielleicht Medikament gegen das Muskelzittern findet. Und mussten dann einen Neurologen, das ist eine fürchterliche Erfahrung, der sagte, Sie haben eine schwere Erkrankung, Sie haben die Amyotrophe Lateralsklerose und wir müssen jetzt überlegen, ob Sie sich vor Ihrem Tod noch intubieren lassen und weiter beatmet werden. Sie müssen sich den Patienten vorstellen. Der geht in eine Praxis, weil er nach der Impfung Zittern hat. Und es ist am Tag oder am Tag danach gewesen, das ist zeitlich eingrenzbar. Und das ist kein Zufall. Es ist also eine amyotrophe Lateralsklerose entstanden und das ist eine tödliche Erkrankung. Der eine ist schon verstorben und die läuft turbo, lief schnell. Ich habe in meiner ganzen Laufbahn als Mediziner eine amyotrophe Lateralsklerose gesehen und das lief über Jahre. Die konnten noch in Urlaub fahren, die konnten noch Abschied nehmen, die konnten das verarbeiten. Hier, die beiden, die ich gesehen habe, sind schon tot. Also der eine ist schon verstorben und das andere ist eine Mutter von 2 kleinen Kindern. Beim letzten Telefongespräch konnte die nur noch weinen, sie konnte nicht mehr reden. Und ich habe mich nicht mehr getraut, sie anzurufen, die wird auch nicht mehr leben. Und wenn Sie das sehen, was da für Schäden ausgeübt werden, einerseits diese schwere Müdigkeit, was jedes Glücksgefühl nimmt, kognitive Störung, Arbeitsunfähigkeit bei Post-Vac fast 80%, Fallen durchs soziale Netz, Partnerschaften gehen kaputt. Wenn Sie das sehen, wo ich wirklich bei manchen Gesprächen geheult habe, und dann sagt man, das sind 500 oder 1400, das ist Wahnsinn. Und das macht eine Betroffenheit. Und das macht bei mir eine Wut. Und da sage ich, wie kann es sein, in einem freiheitlich-demokratischen System, dass eine Wahrheit so unter den Tisch gekehrt wird? Und da werden sie zum Tier. Ja, aber da sind sie auch nicht mehr glücklich. Und das muss Konsequenzen haben. Und die Verantwortlichen müssen gehängt werden. Ja, und man hängt ihnen ein Bundesverdienstkreuz um.
Also Sie meinen nicht gehängt im Sinne von getötet?
Um Gottes Willen. Ich meine strafrechtlich ermittelt. Wir haben keine Todesstrafe. Das ist mir durchaus bewusst. Es muss strafrechtlich ermittelt werden. Und es muss ein Justizsystem sein, was analog zu dem Vorgehen, wie man zum Beispiel mich als Chefarzt behandelt, Tötungsdelikt, das bedeutet ja Knast, dass man diese, die dafür verantwortlich sind, dass wir eine 500.000 mit zerstörten Lebensläufen haben, mit einem zerstörten Leben, mit Fehlen von jeglichem Glück. Ich sage immer, es gibt eine Figur bei Harry Potter, das ist der Dementor, der das Glück raussaugt. Und das sehe ich bei allen meinen Patienten, da ist das Glück weg. Das waren Menschen, die im Leben standen, junge Menschen, und das Glück ist weg. Und deswegen sage ich, dieses Post-Vac ist die schlimmste Erkrankung, die ich in meiner gesamten ärztlichen Berufslaufbahn gesehen habe.
Was macht sie so schlimm, diese Erkrankung? Also so, ist sie so verschieden? Sie sprechen von ganz vielen verschiedenen Symptomen eigentlich.
Ja, dann spreche ich jetzt mal von den Leitsymptomen.
Ja.
Weil man diese Erkrankung auch definieren muss, was aber auch keiner macht. Wenn ich zum Beispiel eine Rheumaerkrankung habe, 4, 5 Kriterien, dann sage ich, okay, jetzt frage ich mal 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn von den 5, 4 da sind, sage ich, das ist Rheuma. Nur als Beispiel. Das ist relativ einfach. Es müsste sich eine Kommission hinsetzen, und zwar allerschleunigst, und diese Erkrankung definieren. Ich sage gleich die Kriterien, und es ist einfach. Und dann sagen, das ist jetzt Post-Vac, dann werden die nämlich auch von den Kassen behandelt. Dann werden die Krankenkassenkosten, also die Kosten auch für Off-Label-Therapien bezahlt. Wenn man diese Erkrankung definiert, dann werden auch die Krankenhäuser bezahlt, wenn sie die Patienten behandeln. Das ist ja, was ich in Burglengfeld gemacht habe, da hat mein Krankenhaus überhaupt nichts verdient. Ja, also das Leid jetzt zur Erkrankung selbst. Das Leitsymptom ist eine schwere Müdigkeit. Schwere Müdigkeit, Fatigue gab es auch vorher schon mit dem MECS-Syndrom, der chronischen Müdigkeit. Kann man sich so vorstellen, sie kommen nicht mehr aus dem Bett. Es ist für sie unglaublich schwierig, aus dem Haus zu gehen. Und wenn sie irgendwas machen, psychische oder körperliche Belastung, dann sind sie nicht danach unmittelbar kaputt, sondern einen Tag später oder Tage später. Ist etwas, was wir PEM nennen, Post-Exertional Malaise. Ganz ausgeprägt, das haben die Reha-Kliniken gar nicht begriffen. Die werden natürlich zur Rehabilitation geschickt in diesem Gesundheitssystem. Und was macht man bei der Rehabilitation? Körperliches Training. Und die sind motiviert, die wollen ja wieder zurück, die vertrauen den Reha-Ärzten. Also trainieren sie. Und am nächsten Tag liegen sie im Bett und können nicht mehr aufstehen. Was sagt dann der behandelnde Reha-Arzt? Patient ist nicht compliant. Keine Mitarbeit. Schon hat er einen Stempel. Und das zieht sich dann durch die Akten. Also eine schwere Müdigkeit, das PEM-Phänomen, kognitive Störungen. Es gibt verschiedene Studien, ich habe von einer Studie gehört, das sind nur 5-10%. Nein, es sind viel, viel mehr. Es kommt immer darauf an, was man fragt. Das Schlimmste, was ich finde, ist Gruppenintoleranz. Die Patienten können nicht mehr tolerieren, wenn viele Reize auf sie einströmen. Also man sitzt in der Gruppe, man diskutiert, dann kriegen die Kopfschmerzen, dann werden die verrückt. Familienvater lässt seine zwei kleinen Kinder im Zirkus und geht raus, weil er den Lärm nicht mehr aushalten kann. Flieht, kann nicht mehr. Lässt die Kinder drin.
Mhm. Gesellige
Menschen, die vorher auf Feten waren, auf Partys, geht nicht mehr. Treffen sich nicht mehr mit Freunden. Die soziale Isolation, die dadurch ausgeübt wird, ist grauen. Ist grauen, 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 grauenhaft. Also, und das sind vorher glückliche Menschen gewesen. Andere kognitive Störungen, Fehlleistung beim Autofahren. Ja, ich weiß von einem Unfall, wo ich denke, das war möglicherweise auch Postfach, steht natürlich in keinem Polizeibericht. Oder dass der Name des Ehepartners nicht mehr einfällt. Hallo? Ja, oder dass man nicht mehr weiß, was man einkaufen soll, dass man nicht mehr, man geht aus dem Haus und hat es vergessen. Also da könnte ich jetzt Beispiel sagen, dass man völlig verrückt Klopapier, eine Rolle Klopapier in die Wäsche packt.
Mhm.
Und dann erschrickt, man merkt es.
Mhm.
Es ist eine Form von Demenz, aber nicht typisch Demenz. Die können zwischendurch noch völlig logisch denken, aber die können nicht mehr ihren Beruf ausüben. Ein Ingenieur kann seine Excel-Tabellen nicht mehr lesen. Dann auch andere Dinge, auch was diese Reizüberflutung angeht, man hört nicht mehr Musik. Was ist Musik, was Tolles? Aber wenn Berufsmusiker Postfach hat, dann ist er berufsunfähig. Wenn man ein Instrument spielt, das löst Endorphine aus, das macht einem Freude, das macht Glücksgefühle. Alles weg. Man kann keine Bücher mehr lesen. Das ist eine Beeinträchtigung der Persönlichkeit. Die Libido ist teilweise weg. Also man kann kein Glück mehr auch mit dem Partner empfinden. Und es gibt keine Untersuchung, aber von meinen Patienten sind viele Partnerschaften kaputt gegangen. Deswegen, wegen einer Impfung. Ich habe eine Patientin, die ist eine Powerfrau. Sollte eine Führungsposition kriegen. War ein bisschen skeptisch, aber wollte Party machen mit ihrem Partner. Wollte wieder raus. Und hat die Lady vom Ethikrat, wie heißt sie, Frau Büchs?
Ja. Mhm.
Und sie sagt, oh, auch so eine Powerfrau. Und die sagt, impfen, impfen, impfen und impfen ist moralische Pflicht. Hochproblematische Aussage. Ja. Und wir wissen alles über die Impfung. Hochproblematische Aussage. Und hat sich impfen lassen. Auf den Tipp von Frau Büchs, Ethikrat, hat ihren Job verloren, ihren Partner verloren, kommt nicht mehr in den ersten Stock, um ihr einjähriges Kind zu betreuen, und das Glück ist vorbei.
Hm.
Und dafür hat Frau Büchs auch Verantwortung. Sie hat das gesagt. Und muss sich dieser Verantwortung auch stellen.
Frau Büchs hat auch gesagt, dass nach 2 Wochen alles weg ist von der Impfung.
Ja, ja. Und Frau Büchs hat auch, der Ethikrat ist ja implementiert worden von der Regierung, um zu impfen. Und Frau Büchs ist ja theoretische Medizin Philosophin. Und ich habe ein Doppelstudium Medizin und Theologie. Und kann durchaus, da lernt man auch ein bisschen Philosophie und da lernt man auch Kritik der reinen Vernunft von Kant, die 3 Fragen des ethischen Verhaltens. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? 4. Frage ist noch, wer ist der Mensch oder was ist der Mensch? Aber die 3 wichtigen sind, was kann ich wissen? Da hat sie ja gar nicht als Philosophin drauf reagiert, sondern immer nur gesagt, was soll ich tun, was soll ich tun, was soll ich tun? Impfen, 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 impfen. Und das hat mit Philosophie nichts zu tun. Das hat mit Ethik nichts zu tun. Ich würde von jemandem, der ethisch denkt, auch Kritik zum Beispiel erwarten, dass der Leiter von BioNTech ein Vermögen von 4 bis 5 Milliarden hat und nichts tut, um Impfschäden aufzuarbeiten. Ich habe mit einem Pharmareferenten von BioNTech zusammengesessen. In Burg Lengenfeld, die hatten mitgekriegt, dass ich an Impfschäden arbeiteten. Der kam dann um mich anzuhören und vielleicht auch auszufragen, weiß ich nicht. War ein sehr kompetenter, sehr netter Mensch. Hat mir das Frühstück bezahlt. Ich bin also mit 11 Euro von BioNTech geschmiert worden. Und ich habe gesagt, Leute, ihr habt Milliarden verdient, bildet einen Fonds. Es soll ja kein Schuldeingeständnis sein. Bildet einen Fonds über einen Strohmann oder so und dann fördert die Forschung zu PostVac. Wenn der Herr Ugur von seinen 4 bis 5 Milliarden nur eine Milliarde abgeben würde, hätten wir einen Forschungsstand, dann wären wir um Jahre weiter. Stattdessen fehlen ein paar tausend Euro und die Studie wird eingestellt. Jemand, der ethisch denkt, in der Position, muss sowas ansprechen. Dass Pharmafirmen verdienen, dass zum Beispiel ein Neurologieprofessor aus Essen, der sagt alles psychosomatisch, der in Gutachten auch sagt alles psychosomatisch, Aktien von BioNTech hat, das ist unethisch und das muss an den Pranger gestellt werden und das muss thematisiert werden. Und der Ethikrat hat das nicht gemacht. Das hat mit Ethik, sage ich als halber Theologe, halt mit Ethik hat das überhaupt nichts zu tun.
Ja. Was hat jetzt der BioNTech-Mitarbeiter dazu gesagt?
Der war betroffen, hat gesagt, er meldet das weiter an seine oberen außer Spesen und 11 Euro Frühstück für mich.
Nichts
ist
passiert.
Nichts rausgekommen.
Dazu passt so ein bisschen was mich interessiert, Sie haben es auch schon angesprochen, wir haben jetzt, es gibt jetzt sozusagen eine Long-Covid-Bundesinitiative zur Forschung, habe ich ein bisschen verfolgt, da geht es um 150 Millionen Euro. Und Herr Lauterbach meinte auf einer Pressekonferenz, wo er glücklicherweise mal gefragt wurde, ob Sie denn zwischen PostVac und Long-Covid unterscheiden bei dem, was Sie da tun, weil ursprünglich waren auch Impfgeschädigte eingeladen. Die wurden dann wiederum aber ausgeladen auch. Und da hat er gesagt, es ist dann eigentlich egal, was die Ursache ist. Und auf dieser Seite von der Initiative steht selber, dass sie eigentlich nicht in der Lage sind zu unterscheiden. Jetzt liegt doch für mich jetzt, bei dem auch, was Sie sagen, der Verdacht im Raum, dass Long-Covid die Exit-Strategie ist, um eben nicht das Zugeständnis zu machen, dass die Impfung diese Schäden hervorruft. Weil man müsste ja vor allen Dingen, auch in den Zahlen, die Sie genannt haben, müsste man ja immer den Impfstatus mit erheben und mal rausfinden, wie viele Ungeimpfte entwickeln jetzt eigentlich das. Würden Sie, und Sie haben ja auch gesprochen, dass es geht in eine Richtung geforscht, wenn die Gelder zu Post-Covid da sind, wird doch auch in diese Richtung geforscht. Also ist diese Initiative nicht schon so konstruiert, dass wir sozusagen, wir werden ganz viel Long-Covid finden, aber wahrscheinlich werden wir da damit jedenfalls keine Post-Vac-Fälle aufdecken, oder?
Also ich konnte das unterscheiden. Man muss einfach fragen. Man muss den Patienten fragen und sagen, wann bist du geimpft worden, wann bist du krank? Das wissen die Patienten. Die sagen, ich bin. Eine hat sogar gesagt, ich habe mich leider nicht impfen lassen. Ich habe Corona gekriegt und ich habe Post-Covid gekriegt. Ganz klar Post-Covid. Bei meiner Partnerin ist es auch eine Kombination. Man muss auch Kombinationen denken. Sie hat nämlich ihren Geruch verloren dauerhaft nach der Corona-Infektion. Das heißt, dass aber keinerlei Müdigkeit und nichts. Das ist, und jeder weiß in der Medizin, wie wichtig die Anamnese ist, die Krankengeschichte. Das ist eine Kombination von einem leichten Post-Covid-Syndrom, nämlich Geruch und Geschmacksverlust, und einem schweren Post-Vac-Syndrom. Mhm. Man kann das unterscheiden. Man muss es nur benennen. Aber die Praxis sieht im Moment aus, oder sagen wir mal so, der sehr durchsichtige Versuch der Verantwortlichen ist alles Post-Covid ist ja ganz schlimm. Und wir wissen ja, dass Corona ganz schlimm sind und die armen Teufel und Betroffenheitsäußerungen von Herrn Minister immer mal wieder. Aber wir impfen ja, um das zu verhindern.
Mhm.
Stimmt nicht.
Die Impfung soll ja auch Long-Covid verhindert haben.
Nein, stimmt nicht. Das ist, was hat Churchill gesagt? Ich glaube nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Also, wenn man Post-Vac raus systematisch ausblendet und alles, dann ist alles natürlich Post-Covid. Wenn man und dann verhindert, sagt man, verhindert die Impfung Post-Covid, weil man hat weniger Covid. Der erste Fehler ist, dass die Impfung keinesfalls die Infektion verhindert, sondern die schweren Verläufe. Das heißt, man kann geimpft sein, man kann trotzdem Corona kriegen, sogar mehr. Das ist eine israelische Arbeit. Die Israelis haben sich ja durchgeimpft wie kein anderes Land. Und dann kam eine neue afrikanische Variante und da hat man festgestellt, dass die Geimpften mehr die neue Variante gekriegt haben als die Ungeimpften. Ich glaube, 8-mal mehr. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die Impfung sogar dazu prädisponiert, mehr Corona zu kriegen und damit Post-Covid. Es ist genau umgekehrt, wie man sagt. Und wir gucken immer auf Nutzen-Schaden. Wenn man die Post-Vac-Patienten ganz weglässt und ignoriert, irrt man trotzdem mit dieser Aussage. Aber das ist der Narrativ, der zurzeit läuft. Und was ich vorhin sagte, habe ich, glaube ich, gesagt, ein Drittel Post-Covid, zwei Drittel Post-Vac. Dieses Verhältnis zieht sich durch. Also ich habe über ein Jahr das genau gezählt. Ich habe nicht den Unterschied gemacht und nicht ausgeschlossen, sondern ich habe Post-Covid, und da stimme ich dann Herrn Lauterbach mal zu, weil ich sage, ich habe das nicht unterschieden, es ist das Gleiche. Und es ist ja auch bei beiden Spike-Proteinen nachweisbar. Aber es gibt noch verstörende Unterschiede. Dann, wenn dieser Befund stimmt, ein Drittel Post-Covid und zwei Drittel Post-Vac, dann haben wir unendlich viel mehr Impfschäden als Schäden durch das Coronavirus selbst. Und das würde ja sofort hier das System sprengen, wenn das rauskommt. Aber es ist so, denn dieses Verhältnis zieht sich bei meinen Daten weiter durch. Und dann habe ich beide Gruppen untersucht. Beide sind von ihren Symptomen identisch. Aber es gibt einen Unterschied. Ich habe geguckt, ob noch andere Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen auftreten, und solche Erkrankungen wie die amyotrophe Lateralsklerose. Und das waren in dem einen Jahr Beobachtungszeitraum waren es bei den Post-Vac-Patienten 13%, wo solche noch zusätzlichen, als ob das nicht schon reichen würde, noch zusätzliche Erkrankungen auftraten. Und bei Post-Covid waren es nur 5%. Dann habe ich noch was gefragt. Ich habe gefragt, ob die Patienten arbeitsunfähig geworden sind. Und ich habe, wie gesagt, wenn einer noch 3 Stunden zum Homeoffice konnte, dann habe ich ihn noch als arbeitsfähig gezählt. Also die Latte relativ hochgelegt. Und da waren das bei Post-Vac knapp 80% und bei Post-Covid gut 60%. Ein deutlicher Unterschied. Und das zeigt, dass Post-Vac die schwerere Erkrankung ist. Und wenn man jetzt diesen auf dieses Paper guckt, was ich vorhin gesagt habe, von dem Wiseman, da ist auch eine Erklärung, warum Post-Vac schwerer ist. Da gibt's noch die Nanopartikel, die hat das Virus nicht. Spike-Protein haben sie beide. Nanopartikel hat nur die Impfung. Freiliegende RNA, mRNA hat auch nur die Impfung. Und die ganzen Verunreinigungen im Prozess, wie bei BioNTech nachgewiesen.
DNA-Plasmid-Verunreinigung.
Ja, hat auch nur die Impfung. Das heißt, es gibt genug Gründe, die erklären, warum Post-Vac die noch viel schwerere Erkrankung als Post-Covid ist.
Und haben Sie ungeimpfte Menschen, die Long-Covid entwickelt haben, auch in ihrer,
sagen
ja.
Sie,
ja.
Ja.
Okay. Ich fand es jetzt interessant, Sie haben ja selber beschrieben, dass Ihre persönliche Betroffenheit eigentlich der Schlüssel war, überhaupt die Frage zu stellen, die dann offensichtlich wurde. Die fehlt ja vielen Leuten, vor allen Dingen, wenn sie, wie Sie beschreiben, es gar nicht sehen wollen. Der Mensch ist ja in der Lage, Dinge auszublenden, die einfach zu unangenehm sind. Ist es anhand dieses Mechanismus und anhand des Schadens, den Sie ja jetzt sozusagen hier aufzeigen, der eventuell entstanden ist, sozusagen verständlich, dass die Verantwortlichen da nicht hingucken wollen und daher auch eigentlich daher so schwierig, dafür Aufmerksamkeit zu bekommen, von denen, die es mitzuverantworten haben, vor allen Dingen?
Man denkt ja normalerweise, wenn ein ärztlicher Kollege in der Praxis sitzt und sieht jetzt viele Patienten, die müde sind nach der Impfung, dann steht er dem unbefangen gegenüber und denkt, kann das sein, kann das nicht sein. Zumal er seine Patienten kennt. Er weiß, wer dazu neigt, psychosomatisch zu reagieren, und er weiß, wer das nicht tut. Man kennt schon seine Pappenheimer. Mhm. Aber jetzt diese Wirklichkeit, eine schadensüchtige Impfung ganz rauszulassen und sagen, das ist alles psychosomatisch, ist ein Mechanismus, über den ich viel nachgedacht habe, und den ich letzten Endes nicht verstehe. Das hat was mit Verdrängung zu tun und die eigene Schuld, wenn ich zum Beispiel, also der hat mich am meisten diskreditiert, auch öffentlich in meiner Kleinstadt, der Held der Impfkampagne war. Ich überlege auch, ob ich ihm ein Buch schenke. Aber das ist so ein Selbstschutz.
Ja.
Und es ist, wir haben etwas gemacht, wir haben ja auch die Werbetrommel gerührt. Wir haben ja in allen Kanälen, in Medien gesagt, wir haben die Bilder von Wuhan gesehen. Wir haben die Bilder von Bergamo gesehen. Wir hatten alle Angst, und Angst ist ein kollektives Phänomen. Und es passieren verrückte Sachen in solchen Zeiten. Allein die Klopapiergeschichte, dass man Klopapier hortete. Ich habe tatsächlich im Höhepunkt der Pandemie musste mich retten, indem sie mir Klopapier gegeben hat, was sie selbst gehortet hatte. Mhm. Also dass man das nur als Beispiel für völlig verrückte Entwicklungen in so einer Pandemie.
Weil absichtlich Angst erzeugt wurde. Das will ich mal betonen. Das war die Strategie des Innenministeriums.
Ich möchte nicht so Richtung Verschwörungstheorie, bewusst nicht.
Ja, ist ein Papier, ist ein öffentliches Papier.
Also ich hatte Angst, weil ich die Bilder in Wuhan gesehen habe. Und da haben ja alle schon gesagt, es ist nur wie eine Grippe. Sag ich, Leute, da kommt was anderes auf uns. Diese Mechanismen sage ich bewusst nicht. Man ist leicht in der Ecke von Verschwörungstheoretikern. Kann sein. Es kann sein. Jedenfalls war so ein, und das ist so ein Phänomen, was mit denen passiert ist, die früh gesagt haben, wir haben viel mehr Impfschäden. Mhm. Und das ist ein Spiegel unserer gesellschaftlichen Gesundheit. Und diese Analyse fällt katastrophal aus, wenn der Vorsitzende von der BKK, der Schiffbeck, fristlos entlassen wird. Nur weil er seine Daten angeguckt hat und sagt, wir haben viel mehr. Und er wird niedergemacht. Schwurbel-BKK. Ja, und von Leuten, die Wissenschaftler sind. Und das ist das, was ich da als Konditionierung beschrieben habe. Es hat eine Konditionierung eingesetzt, wo man Impfung und nützlich und Rettung nur zusammen denken konnte. Und wer Schaden sagte, oh, das ist gefährlich oder so, der war Verschwörungstheoretiker, der war Rechts-AfD-Wähler. Ja, das wurde dann mit einem politischen Spektrum verbunden, nur weil man sagte, oh, es könnte ja auch gefährlich sein. Mhm. Und das haben die Kollegen, die sind ja nicht dumm, die haben gesehen, was mit anderen passiert, die früh gesagt haben, die Impfung ist schädlich. Ich habe da vergleichsweise einen leichten Stand, weil ich war kurz vor der Rente, mir konnte nichts mehr passieren. Und trotzdem bin ich angeschossen worden. Nur weil ich Patienten behandelt habe, die diese Erkrankung nach der Impfung hatten und angeschossen, dass ich auch Strafanzeige gestellt habe. Und was ganz interessant ist, der Staatsanwalt, der so schnell immer gegen mich vorgegangen ist, hat jetzt gesagt, selbst wenn du deine Existenz verlieren würdest, wäre das kein Grund, eine Anzeige gegen den Kollegen zu öffnen. Und das ist interessant, dass auch das Rechtssystem gegen einen ist.
Mit zweierlei Maß misst.
Ja, und mit zweierlei Maß misst, ja. Und das sind Medien, die das verkündet haben. Ich habe da auch als Beispiel mal gebracht die Süddeutsche, die gesagt haben, alles psychosomatisch und man sollte sich lieber über Diabetesfüße kümmern und da die Gelder reinstecken als bei Post-Covid und Post-Vac haben sie gar nicht erwähnt. Das heißt, dass die Medien eine sehr problematische Rolle spielen. Auch die Staatsmedien, ja, ich, wie gesagt, bin bei ARD mal für plus minus gefilmt worden und aufgenommen worden. Das war eine sehr, sehr engagierte Journalistin. Und das ist dann rausgeschnitten worden, weil ich gesagt habe, wir haben eine 500.000 und wir müssen gegen Paul-Ehrlich-Institut. Man hat mich zensiert sozusagen, was übrigens dann auch ein Motiv war, das jetzt in jede Kamera zu sagen. Medien spielen da eine ungute Rolle. Sie berühren das Thema immer wieder, weil es ist ja da, aber nur so ein bisschen Druck rausnehmen, dann den Deckel wieder drauf. Medien spielen eine ungute Rolle, Universitäten spielen eine ungute Rolle, Justiz spielt eine ganz ungute Rolle, indem sie sich immer aufs Paul-Ehrlich-Institut berufen. Das läuft alles zusammen in der Funktion und dem Versagen und dem bewussten Versagen des Paul-Ehrlich-Instituts. Und deswegen muss da ermittelt werden.
Ich würde ganz gerne noch zum Schluss was fragen. Wir haben jetzt gerade eine Enquete-Kommission in Brandenburg, die gestern abgesegnet wurde, dass die kommt. Wir haben Untersuchungsausschüsse. Sie haben jetzt aufgrund Ihrer Erfahrung natürlich, Sie legen den Finger in die Wunde, was das Paul-Ehrlich-Institut angeht. Gibt es noch andere Aspekte, die Sie denken, die Teil einer Aufarbeitung der Pandemiepolitik sein müssten? Oder und wie dieser überhaupt gelingen kann?
Ich sage jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Man kann auch drüber reden, du hast mir damals im Sandkasten mein Förmchen weggenommen. Mhm. Also ich würde jetzt auch mal gut sein lassen. Ich würde jetzt nicht eine Diskussion anfangen, dass die Maskenpflicht Eingriff in die menschliche Würde ist oder so. Also man kann es auch übertreiben. Ich würde mich konzentrieren auf die konstruktive Seite, dass man den Impfopfern hilft, dass man Gelder schafft, statt andere Kriege zu unterstützen, dass man sagt, wir machen jetzt mal ein Forschungsinstitut, was sich nur um Post-Vac und Post-Covid kümmert und da die Leute zusammenstellt. Paul-Ehrlich-Institut wäre ein großes Gebäude, da könnte man das drin machen zum Beispiel. Ja? Und so, das ist die eine Seite, und das wäre konstruktiv. Und juristisch aufarbeiten nach den Regeln juristischer Kunst, möglicherweise auch mit Juristen aus dem Ausland, weil wer hier in dem System war, ist befangen. Denken Sie mal allein an 70 Jahre zurück.
Gut, Herr Müller, gibt es noch irgendwas zum Thema Post-Vac, was gesagt werden muss, was wir vielleicht gerade nicht erwähnt haben, obwohl es wichtig ist? Weil es ist ein großes Thema.
Es gibt tausend Sachen. Also es gibt noch eine Sache, warum meine Haltung, es ist eine neue Erkrankung entstanden, die ist nicht heilbar. Es gibt hier und da Spontanheilung. In der Frühphase kann man auch vielleicht noch was eher heilen. Es gibt ein Durcheinander an Therapieformen, wo die Patienten unglaublich viel Geld ausgeben. Ich habe immer versucht, diesen Inflammationsbogen durch Spike-Protein ausgelöst, mit den Autoantikörpern, die sich dann in dem Rahmen dieses Infektionsbogens, dieses Inflammationsbogens bilden, den zu unterbrechen. Die Immunadsorption scheint da die meisten Erfolge zu haben. Ein Viertel der Patienten sind langanhaltend besser geworden. Aber was mich zum Beispiel jetzt schockiert hat, eine, die ich fast als geheilt gesehen habe, hat nach 2,5 Jahren ihren Vater verloren, hat die Beerdigung organisiert und alles, was vorher gut war, Rolle rückwärts, war wieder so wie vorher. Das zeigt mir, diese Erkrankung ist nicht heilbar. Und selbst wenn es Patienten, selbst die wenigen Fälle, wo es den Patienten sehr viel besser geht, müssen pacen, so nennt man das, unbedingt in ihren Energiegrenzen bleiben, sonst kann es zum Rückfall kommen. Dann habe ich Immunsuppression ausprobiert, Methotrexat, hilft auch bei einigen. Und dazu brauchen wir Studien. Ja, dann habe ich Ronapreva ausprobiert, was Spike-Protein binden soll, hat überhaupt nicht geholfen. Dann habe ich ein HIV-Medikament ausprobiert, was auch Spike-Protein binden soll, hat auch nicht langfristig geholfen. Das heißt, nach meiner Erfahrung ist diese Erkrankung nicht heilbar. Und da müssen jetzt Unis ran und viel mehr machen. Und in der Uni macht eine Ethikkommission und Gelder und es dauert und das dauert und das dauert. Ich hatte den Vorteil, dass ich das allein gemacht habe, ohne wen zu fragen, natürlich den Patienten, und ihn auch aufzuklären und ihn auch zu verfolgen. Ohne Gelder ganz alleine, aber ohne Zeitverzug und ohne Bürokratie. Und da muss die Bürokratie raus und es muss schnell passieren. Mhm. Und es müssen die Unis machen. Ja.
Dann lassen wir es vielleicht da stehen. Mhm. Und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Gespräch.
Gerne.
Auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Ein Blog von Bastian Barucka.
Liebe Zuhörer, sollte Ihnen dieser Podcast wertvoll erscheinen, freue ich mich über Spenden. Nur mit finanzieller Unterstützung kann ich weiterhin Veröffentlichungen ermöglichen. Herzlichen Dank.